Ja, ich möchte mit euch ins Wort einsteigen. Und zwar möchte ich mich heute und dann im Übrigen auch in der Fortsetzung dann in 3 Wochen. Also in 3 Wochen werde ich dann auch wieder hier zugegen sein. Und da werden wir ja eigentlich in dieser Thematik so weiter fortfahren. Und zwar geht es mir um den Sündenfall und hierbei insbesondere um den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und wie gesagt, es soll ein Zweiteiler werden, wobei sie doch, ja, ich denke, der Sache keinen Abbruch tut, wenn man womöglich nur Teil 1 oder dann eben auch nur Teil 2 hört. Also, da lesen wir zu Beginn aus 1. Mose, Kapitel 2, Vers 9. Das ist nämlich die erste Erwähnung dieses ominösen Baumes. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 9. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann die Verse 16 und 17, hier aus 1. Mose Kapitel 2, Vers 16, Vers 17. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also, von allen Bäumen des Gartens durfte gegessen werden. Mit einer einzigen Ausnahme, nämlich eben diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Das heißt, Gott setzt ja der Freiheit des Menschen gleichwohl eine Grenze. Denn wenn jeder tut und lässt, was er will, ja, dann endet das über kurz oder lang im Chaos, ne? Wenn in einem Orchester jeder spielen würde, wie es ihm gut dünkt, ja, dann hätten wir es nicht mit einem Ohrenschmaus zu tun, sondern allenfalls mit einem Ohrengraus, ne? Es braucht einen Dirigenten, es braucht verbindliche Noten, es braucht klare Anweisungen und es braucht natürlich auch Musiker, die dem allen auch Folge leisten. Und daraus ersehen wir ein grundsätzliches Prinzip, nämlich das des Gehorsams und das der Unterordnung und dass es keine grenzenlose Freiheit geben kann. Die vermeintliche Freiheit des einen ist ja zumeist die Einschränkung des anderen, so dass es Regeln braucht, um in Harmonie und um in Frieden miteinander leben zu können. Und das geht im Großraumbüro ja schon los, ne? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Großraumbüro gearbeitet hat, ne? Der eine, der will das Fenster geöffnet haben, die andere will das Fenster zu haben, ne? Der eine würde am liebsten im Büro noch rauchen, die andere sich die Augenbrauen zupfen und so weiter und so fort. Es braucht Regeln. Es braucht gegenseitige Rücksichtnahme, damit es eben zu keinem Betriebsklimawandel kommt. Wenn jeder nur seine vermeintlichen Rechte einfordert. Und mittlerweile wimmelt es ja nur so von Gruppierungen, die das tun. Dann ist dem Egoismus Tür und Tor geöffnet und wird die Gemeinschaft gespalten und zerrissen. Also, es braucht Regeln. Es braucht allgemeingültige Pflichten und somit natürlich auch jemanden, der die Einhaltung dieser Gebote gewährleistet und einen etwaigen Verstoß auch ahndet. Geschieht das nicht, ist der Ungerechtigkeit, ja, und der Willkür, ja, Tür und Tor geöffnet und das Prinzip des Gemeinwohls, es bricht auseinander. Ja, was wird wohl aus einem Staat, wenn dieser nicht mehr willens oder vielleicht auch nicht mehr fähig ist, Recht zu sprechen und für die Einhaltung des Gesetzes einzutreten oder vielleicht auch aus ideologischen Gründen gewissen Gruppierungen Freiheiten einräumt, die man anderen verwehrt? Und so sagte mal jemand, ja, das Böse wächst in dem Maße, wie vermeintlich gute Menschen es dulden. Und Albert Einstein drückte es ähnlich aus, indem er sprach, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Und so ist auch die Anwendung der Strafe zwingend notwendig. Zum einen, um dem Gesetz Nachdruck zu verleihen und sich nicht unglaubwürdig zu machen, und zum anderen einfach auch zum Schutz. Zum Schutz, damit sich das Böse eben nicht ungehindert weiter ausbreitet. Also behalten wir dieses Prinzip im Auge. Es gibt keine grenzenlose Freiheit und die darf es auch nicht geben, solange auch nur zwei Menschen zusammenkommen. Und des Weiteren dienen die Gebote Gottes den Menschen zum Schutz. Und eine Überschreitung seiner Gebote, sprich Ungehorsam, kann und wird Gott nicht ungestraft lassen. Denn das würde ihn unglaubwürdig und auch ungerecht erscheinen lassen. Und dieses Prinzip, ja, das begegnet uns bereits hier im Garten Eden. Und es findet seine Fortsetzung bis zum jüngsten Gericht. Also selbst im sogenannten Paradies gab es bereits ein Gebot. Aber dieses Gebot, es war tatsächlich die einzige Einschränkung und die einzige Bedingung, um mit Gott in Frieden, in Freiheit, in Harmonie und in Liebe und in ungetrübter Gemeinschaft leben zu dürfen. Und das muss man sich mal vorstellen. Also von allen Früchten, ne, in diesem Garten Eden durfte gegessen werden, und zwar so viel, wie man wollte, nach Belieben. Das Verbot der Völlerei, das kam ja erst viel später, ne? So heißt es in Sprüche, Kapitel 23, Vers 20. Halte dich fern von denen, die sich mit Wein volllaufen lassen und ihren Bauch mit Fleisch vollstopfen. Diese Gefahr bestand im Garten Eden noch gar nicht. Aber jetzt nicht nur, weil es vielleicht nur eingefleischte Vegetarier gab, denn man kann sich ja auch mit anderen Speisen vollstopfen, sondern ganz einfach, weil man das Böse noch gar nicht kannte. Völlerei war unbekannt, sich volllaufen lassen unbekannt, leibliche Begierden und Süchte unbekannt, Neid, Missgunst und Eifersucht unbekannt, Sünde war unbekannt, weil man in Gott ruhte. Und bestimmt war von seinem Geist. Ja, der Mensch erlebte jenseits von Gut und Böse, einfach aus dem Leben, das von Gott kommt. Und dieses Leben schenkt wahrlich völliges Genüge. Ganz so, wie es auch im 2. Korintherbrief geschrieben steht, in 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 8, er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Das ist doch eine herrliche Verheißung. Und für Adam und Eva war das Realität. Ja, wenn man so will, lebte der erste Mensch vollständig aus der Gnade Gottes heraus. Ihm fehlte es an nichts, noch nicht einmal an Liebe und an Fürsorge. Ja, und da darf man sich doch schon fragen, ja, was hätte Satan denn den Menschen bieten können, was sie nicht schon besaßen? Sie hatten doch alles, ja? Mehr als genug. Eins besaßen sie nicht, nämlich zu sein wie Gott. Und genau da setzt Satan den Hebel an. Also den Menschen waren alle Freiheiten gegeben und doch zugleich eine Grenze gesetzt, die es nicht zu überschreiten galt. Wie eine Leitplanke, ja, die ihn sicher geleiten, oder wie ein Zaun, welches ihn schützen soll. Ja, wenn ich beispielsweise meiner 12-jährigen Tochter verbiete, von meiner Flasche rumzutrinken, dann doch nicht, weil ich so geizig bin, sondern weil ich sie schützen will. Und so, um es nochmals zu betonen, dienen die Gebote Gottes den Menschen zum Schutz und nicht, um ihn zu schikanieren oder ihm irgendetwas vorzuenthalten. Interessanterweise gab es jedoch noch kein Verbot, vom Baum des Lebens zu essen. Warum nicht? Weil Adam und Eva das ewige Leben hatten. Sie besaßen das Leben, das ewige Leben, ja? Und somit war zu diesem Zeitpunkt ein Verbot auch überflüssig, denn alles war ja auf die Ewigkeit ausgelegt, in absoluter Vollkommenheit und Heiligkeit. Dies sollte sich erst ändern, nachdem der Tod, und zwar sowohl der geistliche als auch der leibliche, Einzug gefunden hatte. Und Gott ließ Adam ja auch nicht im Unklaren darüber, was ein Nichtbefolgen für Konsequenzen mit sich bringen würde, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Wohlgemerkt an dem Tag und nicht erst Jahre später, wie es sich ja dann tatsächlich zugetragen hat. Der gute Adam, der ist ja schließlich 930 Jahre alt geworden, ne? Spitzfindige würden jetzt fragen, wie alt Adam denn war, als ihn Gott erschaffen hat. Aber die Frage, die ist gar nicht so schwer zu beantworten. Adam war ein Tag alt, als ihn Gott erschaffen hat. Aber er sah vielleicht aus wie 20, ja? Oder wie ich, also wie 34. Kurzum, niemand weiß, wie alt Adam nach unserem heutigen Ermessen ausgesehen hat. Aber das ist auch völlig unerheblich. Was wir jedoch wissen ist, Adam wurde 930 Jahre alt und starb somit keineswegs an dem Tag, als er von dem Baum der Erkenntnis gegessen hatte. Und das verdeutlicht, dass es hier nicht in erster Linie um den leiblichen Tod geht. Ja, dieser war zwar auch Folge des Sündenfalls und wurde auch an diesem Tag, an jenem Tag in Gang gesetzt. Aber das, was hier gemeint ist, das ist hauptsächlich der geistliche Tod. Die Zerstörung der Gemeinschaft mit Gott, das Kappen der Lebenslinie, das Durchtrennen der Nabelschnur, die Trennung von unserem Schöpfer, der uns in seinem Bilde erschaffen hat. Denn einhergehend mit dem Sündenfall sind wir geistlich betrachtet nicht mehr im Bilde Gottes, sondern praktisch aus dem Rahmen gefallen. Und noch am gleichen Tag, als Adam und Eva von diesem Baum gegessen hatten, ja, da wurden diese aus dem Garten Eden vertrieben, da der heilige Gott keine Gemeinschaft mit den unheiligen, in Sünde gefallenen Menschen haben kann. Aber das war nicht der einzige Grund, wie wir es dann in 3 Wochen noch sehen werden. Die Gegenwart Gottes, sie ist eine sündenfreie Zone. Eigentlich genau das, was sich der Mensch doch wünscht, ja? Zumindest mal ein normaler Mensch. Und zudem kann ein Übertreten der Gebote Gottes niemals ungesühnt und folgenlos bleiben. Ja, Gott hätte sich unglaubwürdig gemacht und dem Teufel den Sieg überlassen, ja? Wenn er hier nicht eingeschritten wäre. Und so hat sich der Geist Gottes zwangsläufig aus den Herzen der Menschen entfernt, da dieser sich zuvor von Gottes Wort losgesagt hatte. Und seit dieser Trennung, hervorgerufen durch den Sündenfall, wird jeder Mensch ohne Ausnahme in diesen Zustand des geistlichen Todes hineingeboren, praktisch auf der verkehrten Seite des Lebens. Wie es der Römerbrief sagt in Kapitel 5, Vers 12, Römer Kapitel 5, Vers 12, darum: Gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist. Und somit stelle ich fest, dass der Sündenfall, ne, der ursprüngliche Grund für alles Leid auf Erden ist. Aber zurück hier zu diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, der nun zum Todesbaum für die Menschheit geworden war. Die Frucht, die gut anzusehen und begehrlich war, sie sollte ja nicht nur für eine vorübergehende Magenverstimmung sorgen, sondern die todbringende Krankheit der Sünde hervorrufen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber warum gab es denn überhaupt diesen Baum und das damit verbundene Verbot? Aber bis hierher gilt, und das hat seine Gültigkeit bis heute, Gott hat es so gemacht. Gott hat es so angeordnet. Und wir Menschen tun gut daran, Gottes Wort zu beherzigen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Und wir müssen berücksichtigen, dass Gott ja jetzt keine willenlosen Roboter erschaffen hat, die per Knopfdruck ja auf Gehorsam programmiert sind. Nein, ein lebendiges Wesen, das denken, fühlen und leben kann und somit auch eigenverantwortliche Entscheidungen treffen kann und auch soll. Gott hat keine künstliche Intelligenz geschaffen, ne? Sondern eine lebendige Intelligenz, eine leibhaftige Intelligenz, ja sogar eine liebende Intelligenz. Denn Gott ist Liebe und so ist auch seine ganze Schöpfung auf die Liebe ausgelegt. Und Liebe wiederum basiert auf Freiwilligkeit, Liebe basiert auf Vertrauen. Und Gott will in einer Liebesbeziehung zum Menschen stehen. Und so wie Gott den Menschen liebt, will er auch vom Menschen geliebt werden, nämlich freiwillig, das heißt echt, authentisch und aufrichtig. Es geht also um Gehorsam aus Liebe und nicht aus Zwang und im festen Vertrauen, dass Gottes Gebote und sein Wort mir zum Besten dienen. Also wenn ich glaube, dass Gott mich liebt, dann vertraue ich ihm auch und stelle sein Wort nicht in Frage. Das ist ein grundsätzliches Prinzip. Und zudem geht es bei alledem auch um die Anerkennung der Größe, der Macht und der Erhabenheit des allmächtigen Schöpfers und um die Bereitwilligkeit, sich ihm ganz und gar zu unterstellen, so wie ein Kind sich bereitwillig seinen liebenden Eltern unterstellt, auch wenn es diese nicht immer versteht. Und dahingehend war dieses Gebot auch so etwas wie eine Prüfung, inwieweit der Mensch bereit ist, seinem Schöpfergott vorbehaltlos zu vertrauen. Also, das Verbot von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, es war das einzige Gebot und die Heiligkeit Gottes tritt hier bereits klar hervor, da es um Leben und Tod geht. Ein Vergehen gegen Gottes Gebot ist nämlich keine, ja, belanglose Lappalie, nichts, worüber man einfach mal großzügig hinwegsehen könnte. Nein, ein Vergehen gegen Gottes Wort kommt einem Todesurteil gleich. Hier sehen wir bereits den Lohn der Sünde deutlich hervortreten und zugleich die Unmöglichkeit, ein solches Vergehen rückgängig oder gar ungeschehen machen zu lassen. Nur Gott selbst. Nur Gott selbst kann den Menschen in seine ursprüngliche Stellung zurückführen. Und es ist noch interessant, dass ausgerechnet Friedrich Engels, ne, Mitbegründer des gottlosen Kommunismus, im hohen Alter gesagt haben soll, das Leben muss zu dem einen zurückgebracht werden, der am Kreuz für alle Menschen gestorben ist. Und damit gehen wir einen Schritt weiter und kommen auf den Sündenfall als solches zu sprechen. Und da lese ich aus 1. Mose Kapitel 3, Vers 1. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Nun, ich denke, wer hinter der Schlange steht, das muss ich nicht näher erklären. Ne? Das ist der Teufel, dieser gefallene Engel, der sein wollte wie Gott und gegen diesen rebellierte und bis heute aufbegehrt. Und Satan, er beginnt damit, dass er Gottes Wort und somit natürlich auch Gott selbst in Frage stellt. Satan wusste ja sehr wohl, dass Gott nicht gesagt hatte, dass Adam und Eva von keinem der Bäume essen dürften, so dass ja diese Infragestellung Eva eigentlich hätte schon hellhörig werden lassen sollen. Also wenn die Schlange schon mit einer Lüge beginnt, das erste Wort ist schon eine Lüge, ja? Also wie vertrauenswürdig ist dann wohl all das Folgende? Da bis anhin Adam und Eva aber gar nichts Böses kannten, konnten sie die Schlange als solches auch nicht als etwas Böses identifizieren. Dahingehend wären sie ja noch ein Stück weit zu entschuldigen gewesen. Aber der springende Punkt ist das fehlende Gottvertrauen und dass man keine Rücksprache mit Gott gehalten hat. Aber schauen wir, was Eva der listigen Schlange zur Antwort gab. Die Verse 2 und 3, hier aus 1. Mose 3, Vers 2, Vers 3. Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, die in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Also zunächst einmal, und das ist ja noch positiv bei der ganzen Sache, stellt Eva den Sachverhalt richtig, indem sie erwidert, dass sie ja sehr wohl von den Bäumen essen dürfen, lediglich von dem einen nicht. Und auch die damit verbundene Konsequenz gibt sie richtig wieder, nämlich die, dass sie dann sterben müssten. Aber eins ist nicht richtig. Und zwar sagt Eva, dass ihnen Gott verboten habe, den Baum zu berühren. Von berühren war aber überhaupt gar nicht die Rede. Hier ging es einzig und allein um das Essen. Aber mal unabhängig davon, ja, wäre Evas Herz wirklich erfüllt gewesen vom Wort Gottes, dann hätte sie der Schlange bereits hier in aller Entschiedenheit entgegnet und sich erst gar nicht auf eine Diskussion eingelassen. Gott, der Herr, mein Schöpfer, hat gesagt. Und sollten doch noch Unklarheiten bestehen, nun ja, so können wir Gott doch fragen. Mit anderen Worten, lass uns doch hier nicht über Gott reden, sondern lass uns vielmehr mit Gott reden. Und wie herrlich wäre es, wenn auch wir derart vom Geist Gottes erfüllt wären, dass wir ohne Abstriche einfach dem Wort Gottes vertrauen und ins Gebet fliehen. Wir müssen nämlich nicht alles verstehen, aber wenn wir Gott vertrauen, ja, dann leben wir auch mit Fragen, auf die wir keine Antwort haben. Aber das, was die Schlange einst im Garten Eden begann, es fand ja seine Fortsetzung bis hin auch zu der Versuchung des Herrn Jesus und es findet tagtäglich seine Wiederholung. Und so heißt es im Hebräerbrief in Kapitel 4, Vers 15, Hebräer, Kapitel 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Doch ohne Sünde. Das heißt, in Jesus Christus sehen wir den Menschen so, wie er eigentlich sein sollte. Ohne Sünde, und zwar trotz Verführung, ohne jede Schuld, vollkommen rein und gerecht, und zwar trotz aller Versuchung. Und nicht umsonst wird der Jesus auch der zweite Adam genannt, der die Schuld des ersten Adam auf sich nimmt, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Und in dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, sieht Gott diesen Menschen so, wie Jesus ist. Vollkommen, rein und gerecht. So heißt es im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, oder wir könnten auch sagen, denn wie in Adam alle für Gott verloren sind, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht und zu Gott zurückgeführt werden. Aber kommen wir zurück hier auf Satan zu sprechen. der in Gestalt der Schlange Eva in diese theologische Diskussion verstrickte. Ja, und wenn man der Frage, sollte Gott gesagt haben, Raum gibt in seinem Herzen, ja, dann ist das bereits ein Anflug von Misstrauen und Unglauben. Insbesondere dann, wenn es um grundlegende Dinge geht, die doch gar keinen Spielraum offen lassen. So wie hier auch, es war doch alles gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen. Und zwar so viel, wie ihr wollt. Nur von dem einen nicht. Was bitte war daran so schwer zu verstehen? Und wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen und Gott in seinem Wort beispielsweise sagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Oder der Herr Jesus ja selber sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, dann weiß ich wirklich nicht, warum man da noch diskutieren muss, ob es nicht doch noch auch einen anderen Weg gibt, ja, um zu Gott zu kommen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass praktizierende Homosexualität Sünde ist? Sollte Gott wirklich gemeint haben, dass jede sexuelle Handlung außerhalb der Ehe Sünde ist? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er den Menschen als Mann und als Frau erschaffen hat? Sollte Gott wirklich gemeint haben, dass wir nicht durch Werke gerecht werden, sondern aus Gnade und aus Glauben? Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass es keinen Gott außer ihm gibt? Und sollte er wirklich gemeint haben, dass wir nur in und durch Jesus Christus gerettet werden und ewiges Leben erhalten? Sollte all das Gott wirklich so gesagt und so gemeint haben? Ja, er hat es so gesagt. Und es gibt keinen Grund zur Annahme, dass er es nicht auch so gemeint hat. Aber weiter hier im Text und zu der List der teuflischen Schlange, die Verse 4 und 5 aus 1. Mose Kapitel 3, Vers 4, Vers 5. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ja, hatte Satan zunächst einmal Gott so ein bisschen in Frage gestellt, geht er hier einen Schritt weiter und er stellt Gott als Lügner dar. Keineswegs werdet ihr sterben. Keine Panik. Glaubt doch nicht alles, was Gott euch sagt. Glaubt doch nicht alles, ne, was in der Bibel geschrieben steht. Ja, das ist schon einiges mehr als nur ein Infragestellen. Jetzt geht's ins Eingemachte. Hier steht das Wort des Teufels gegen das Wort Gottes. Und liebe Geschwister, nur einer von beiden kann Recht haben. Und somit wurde der Mensch erstmals vor eine ganz konkrete Entscheidung gestellt, nämlich wem man vertraut, und welchem Wort man Glauben schenkt. Der Mensch hat die Wahl und somit auch durchaus einen eigenen Willen. Satan, er stellt also nicht nur irgendeine Behauptung auf, sondern er behauptet ja, dass Gott ein Betrüger ist, herrschsüchtig, der nicht will, dass irgendwer ihm seine Stellung streitig macht. Die Behauptung, sie lautet ja, Gott hat euch das Essen von diesem Baum doch nur verboten, damit ihr nicht werdet wie Gott, Gutes und Böses erkennend. Denn in dem Moment, wo ihr Gutes und Böses erkennt, da stehen euch alle Türen offen und ihr werdet sein wie Gott. Ja, dann steht eurer grenzenlosen Freiheit nichts mehr im Wege. Dann müsst ihr euch vor Gott auch nichts mehr sagen lassen. Und ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Das ist doch mal eine Ansage. Und genau das, was der Mensch begehrt. Grenzenlose Freiheit. Koste es dem anderen, was es wolle. Aber hatte ich nicht die Frage gestellt, was Satan den Menschen überhaupt zu bieten hat? was diese nicht schon besitzen? Der Mensch, er kann noch so viel haben. Der Mensch kann alles haben und er will immer noch mehr. Es ist die Gier, die unersättliche Gier nach mehr und das Verlangen nach einer grenzenlosen Freiheit. Es ist das Streben nach vollkommener Macht und dem so sein wollen wie Gott. Henrik M. Broder, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ein jüdischer Journalist, der in Deutschland lebt, der sagte so treffend: Je weniger Leute an Gott glauben, umso mehr Leute glauben, sie können Gott spielen. Und Satan hat ja nichts von seiner List eingebüßt. Ja? Nach wie vor arbeitet er mit den Verlockungen, ne, die das Auge begehrt. Nach wie vor verbreitet er Lügen und Halbwahrheiten und stellt Behauptungen auf, die dem Wort Gottes widersprechen. Ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und so wie es im Garten Eden begann, findet es heutzutage seine Fortsetzung. Der Mensch will sich ergötzen an allem, was die teuflische Welt zu bieten hat und ist bei alledem blind für das, was ihnen Gott längst dargereicht hat. Und so heißt es im ersten Johannesbrief in Kapitel 2, in den Versen 16 und 17, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16, Vers 17, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kommen wir auf den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zurück und fragen wir uns, ja, aber warum dürfen wir denn nicht sein wie Gott? Und ist es denn nicht gut? Ja, wenn wir Gutes und Böses erkennen und voneinander unterscheiden können, halten wir hier ein wenig inne. Die Erkenntnis des Guten und des Bösen ist ja vergleichbar mit unserem Gewissen. Das heißt, vor dem Sündenfall hatte der Mensch in dem Sinne noch gar kein Gewissen, und zwar weder ein Gutes noch ein Schlechtes. Ja, warum nicht? Weil das Böse noch gar nicht offenbar war. Adam und Eva, sie kannten ja nur den perfekten und idealen Zustand. Sie wussten noch nicht einmal, dass das perfekte Gut ist. Sie brauchten kein Gewissen, weil sie sich in Gott gewiss sein durften. Gottes Gebote zu halten, gehorsam zu sein, Gott zu vertrauen, mit ihm Rücksprache zu halten, sich ihm unterzuordnen, ihn machen zu lassen und sich einfach an der Gnade Gottes zu begnügen. Das ist gut. Das ist perfekt. Und der Umkehrschluss lautet, Gottes Gebote nicht zu halten, ungehorsam zu sein, sein Wort in Frage zu stellen, Gott nicht zu vertrauen, ihm nicht die Führung über mein Leben zu überlassen. Ja, das ist nicht nur schlecht, sondern sogar böse. Und das Perfide an der teuflischen Versuchung war, dass der Teufel den Menschen zwar versprach, das Gute und Böse zu erkennen, aber verschwieg, dass der Mensch außerstande ist, das Böse zu meiden und das Gute zu tun. Denn zwischen dem, was man weiß und dem, was man tut, besteht ja immer noch ein gewaltiger Unterschied. Und so sagte jemand sinngemäß, der Mensch erkennt das Gute, besitzt aber nicht die Macht, es zu tun. Der Mensch erkennt das Böse, besitzt aber nicht die Kraft, es zu lassen. Einzig in Gott war der Mensch gut, ohne zu wissen, was gut ist. Und einzig in Gott ist der Mensch außerstande, Böses zu tun, weil es in Gott nichts Böses gibt. Das heißt, sind wir mit Gott verwurzelt, ja? Dann sind wir gut, dann sind wir gerecht in seinen Augen. Und das ist ja auch genau das, was zwar durch den Sündenfall verloren ging, aber in Christus Jesus wiederhergestellt wird. zwei Stellen aus dem Korintherbrief. Einmal 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 11. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 11. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und dann 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also in Christus Jesus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus, wurde für uns zur Sünde gemacht, ohne selbst jemals gesündigt zu haben. Gott kann nämlich nicht sündigen. Es entspricht seinem Wesen, dass er absolut heilig, rein, vollkommen und sündlos ist. Und da sehen wir auch den Unterschied zum Menschen, der aufgewiegelt von Satan meint, wie Gott sein zu können, aber entgegen Gottes Wesen, der Sünde, hoffnungslos unterworfen ist. Und das kommt auch im 1. Johannesbrief zum Ausdruck. Wenn einerseits gesagt wird, dass wir Sünder sind und es andererseits heißt, dass wir nicht mehr sündigen können. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch schon gestolpert über diese Aussagen aus dem 1. Johannesbrief. Ich will uns das mal gegenüberstellen und es klingt ja wirklich wie ein Widerspruch in sich und das in ein und demselben Brief. Da kann man auch nicht einmal sagen, Petrus hatte jetzt diese Sichtweise und Paulus oder Johannes jene, nein. Gleiche Brief, 1. Johannes, 1. Johannesbrief, und ich will uns das lesen. Zum einen 1. Johannes Kapitel 3, Vers 6. Wer in ihm bleibt, ja? Wer mit Gott verwurzelt ist, wer in Gott ist, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Ist logisch, weil Gott kann nicht sündigen. Und wenn wir in Gott sind, sündigen wir auch nicht. Ne? Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Aber zucken wir da nicht ein bisschen zusammen? Wenn ich mein Leben betrachte, oha, wie ist es da mit der Heilsgewissheit? Bin ich wirklich in Gott? Wenn Johannes hier sagt, inspiriert durch den Geist Gottes, der wirklich in Gott ist, ja, der sündigt nicht. Oha, Vers 9. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, und das behaupte ich doch, ich behaupte steif und fest, ich bin aus Gott geboren, ja, ich bin ein Kind Gottes. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen. Warum nicht? Weil Gott nicht sündigen kann. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Bin ich wirklich aus Gott geboren? Bin ich wirklich wiedergeboren? Wenn das hier der Maßstab ist, da wird mir aber heiß und kalt. Der gleiche Brief, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, und liebe Geschwister, es gibt tatsächlich solche, die das behaupten, eben aufgrund der eben gelesenen Verse, die behaupten, ich bin ohne Sünde. Die machen sich selber einen Krampf. Ja? Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, es geht hier nicht um die Welt, es geht um uns, ne? Um uns wiedergeborene Kinder Gottes, um uns als Gemeinde. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, aha, Demzufolge kann man doch sündigen. So haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ja, wie ist das zu verstehen? Ich meine, das ist ja jetzt nicht der Bibeltext heute, ne? Das wäre ja dann noch in einem dritten Teil. Ja? Aber wie ist das zu verstehen? Wie gesagt, Johannes erscheint sich ja zu widersprechen. Nun, in unserem Fleisch sind wir Sünder, liebe Geschwister, und in diesem Zustand bleiben wir auch. In diesem Zustand bleiben wir auch, bis wir mit unserem Auferstehungsleib überkleidet werden. Aber von unserer Stellung her sind wir in Christus Jesus der Sünde abgestorben und können gar nicht mehr sündigen, weil wir Gottes Kinder sind und Gott kann nicht sündigen. Das heißt, das Blut des Lammes wäscht unsere Sünde weg, so dass diese nie mehr vor das Angesicht Gottes erscheint. Und das betrifft jetzt nicht nur die Vergangenen, sondern, ja, man kann es sich gar nicht vorstellen, sondern die gegenwärtigen und sogar die zukünftigen Sünden. Denn für Gott spielt die Zeit überhaupt gar keine Rolle. Ob Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft ist für Gott einerlei. Für Gott ist einzig und allein deine Stellung von Bedeutung. Stehst du unter der Herrschaft des Herrn Jesus, ist alles vollbracht. Und Gott sieht dich so, wie sein Sohn ist. Heilig, sündlos, vollkommen und gerecht. Da kriegt man eine Gänsehaut. Vor allem, weil dann jeder von uns weiß, dass wir dieser Stellung nicht ansatzweise gerecht werden. Nicht ansatzweise. Aber das ist Gnade. Das ist Gnade. Und somit zurück hier zu dieser arglistigen Täuschung des Teufels, der den Menschen in Aussicht stellte, zu sein wie Gott. Und in dem Moment, wo der Mensch meint, sein zu können wie Gott, hat er sich maßlos überschätzt. Der Mensch wollte aufsteigen und fiel, wie man tiefer nicht fallen kann. Und nach wie vor ist das Ergebnis des grenzenlosen Hochmutes des Menschen, der meint, sein zu können wie Gott und diesen folgerichtig aus seinem Leben verdrängt. Denn letztendlich beinhaltet der Wunsch zu sein wie Gott das Bestreben, ein Leben zu führen ohne Gott. Und was ist das Ergebnis? Man lehrt die Evolutionstheorie und erntet die Macht des Stärkeren. Man jagt von einem Friedensgipfel zum anderen und erntet Krieg und Terror. Man versucht, das Klima zu schützen und tötet die Kinder im Mutterleib. Man verspricht Wohlstand für alle und erntet Ungerechtigkeit und Armut. Man spricht von Menschenrechten und verachtet Gottes Recht. Man spricht von Liebe und erntet Lieblosigkeit und Egoismus. Man spricht von Einheit und erntet Streit. Man spricht von Toleranz und duldet keine andere Meinung. Man spricht von Recht und erntet Unrecht. Man verspricht soziale Gerechtigkeit und erntet Korruption und Unzufriedenheit. Man spricht von Vielfalt und ist einfältiger, wie man einfältiger nicht sein kann. Man spricht von Freiheit und erntet Abhängigkeit. Man will eine neue Weltordnung und sät Rat und Hilflosigkeit. Ja, man will die Welt besser machen und erreicht genau das Gegenteil. Warum? Weil der Mensch ohne Gott überhaupt nichts bleibend Gutes bewirken kann. Mögen seine Absichten auch noch so gut gemeint sein. Kurzum, ohne Gott ist der Mensch nicht wie Gott, sondern ein Gefangener des Teufels und hoffnungslos verloren. Willst du sein wie Gott? Ja, dann lass dich in sein Bild zurückführen. Lass dich verwandeln und erneuern durch das, was der Jesus für dich vollbracht hat. Dann bist du zwar immer noch nicht wie Gott und das wirst du auch nie werden, aber du bist Gottes Kind. Sein Kind, adoptiert und aufgenommen in seine Gemeinschaft. Und so schließe ich mit der bereits erwähnten Erkenntnis aus 1. Korinther Kapitel 15. So werden auch in Christus Jesus alle lebendig gemacht und zu Gott zurückgeführt werden. dem Herrn sei es gedankt. Amen. Wie gesagt, so Gott will, in 3 Wochen würden wir dann in dieser Thematik noch weiter fortfahren. Lasst uns zum Abschluss ein Lied singen. Du weißt, welches Lied, ich nicht. 305, genau. Lied 305. So, muss ich noch ein Heftchen holen hier. Die 305. Erheben wir uns, stellen wir uns unter den Segen des Herrn. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus wollen wir dir Dank sagen für diesen heutigen Gnadentag. Und wir wollen uns auch ganz bewusst auch unter deinen Segen stellen, Herr. Schenk du Freude, auch Kraft, Mut und Geduld auch für den Alltag. Hab Dank, Herr, dass wir uns dir anvertrauen dürfen. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Die Gnade Jesu Christi sei mit euch allen. Amen. Amen. Und Gott befreit.